Ein junger Mann steht vor seiner Haustür und hält einen Brief in der Hand, in dem die Ergebnisse der wichtigsten Prüfung seines Lebens stehen. Von ihnen hängt ab, ob er seinen Traumberuf so ausüben kann, wie er es sich erhofft. Er hat bereits vor einem Jahr an der Staatsprüfung in Mathematik teilgenommen, worauf er sich fast über ein Jahr tagtäglich vorbereitet hat. Da hatte er es nicht geschafft. Nun war wieder ein Jahr voller Stress, Belastung und täglichem Lernen vergangen. Das war sein letzter Versuch. Noch einmal kann er die Prüfung nicht mehr machen. Entweder jetzt oder nie. Er reißt den Brief auf und faltet ihn auseinander. Unten rechts, dick gedruckt, aber doch kaum auffallend, steht sein Ergebnis. Nicht bestanden. Das ist eine von vielen Geschichten von Lehramtsstudierenden. Der Weg bis zur vollständig ausgebildeten Lehrkraft ist kräftezehrend und lang und für viele endet dieser Kampf früher als gedacht. Doch wieso ist das alles so, wenn wir momentan Lehrkräfte suchen? Darüber sprechen wir heute in dieser Fußnotenfolge. Ich bin Jasmin Kettenstock.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Egal ob im Fernsehen, bei Talkshows, den abendlichen Nachrichten oder die Schlagzeile einer großen Tages- oder Boulevardzeitung, es ist seit Jahren Thema, LehrerInnenmangel. In Deutschland fehlen momentan zwischen 10.000 und 15.000 Lehrkräfte. Nach der Kultusministerkonferenz soll sich die Zahl in den nächsten Jahren noch vervielfachen. 68.000 Stellen seien dann unbesetzt. Woher kommt aber dieser Mangel? Martin Goppel ist Landesvorsitzender der Katholischen Erziehungsgemeinschaft Bayern, einem Berufsverband für pädagogische Berufe. Und damit vertritt er auch den Lehrberuf. Er sieht vor allem zwei Faktoren, die den LehrerInnenmangel bedingen.
Ja, das eine ist natürlich, dass es zu wenig Personal gibt. Das heißt, die Nachfrage nach dem Lehramtsstudium gesunken ist die letzten Jahre. Das ist das eine. Und das zweite, was ein Riesenthema ist, ist das Thema Gesundheit, Lehrergesundheit. Es fallen gerade extremst viele Lehrerinnen und Lehrer aus, aufgrund gesundheitlichen Einschränkungen, aber auch mangelnder Unterstützung seitens der Politik. So ehrlich müssen wir sein. Ich weiß, dass die Kultusministerin jetzt gesagt hat, das sind ungefähr 1%. Ich gehe aber mit, dass es 8% ungefähr ist. Wenn man den Alltag anschaut, wenn man in Schulen unterwegs ist, man sieht es. Meine Frau ist selber Lehrerin und ich sehe es jeden Tag an ihrem Stundenplan, wer alles ausfällt, welcher Unterricht ausfällt und die Situation ist verheerend.
Die Situation in den Schulen ist also milder gesagt belastend. Die Kinder aber sind auf eine qualitativ gute Ausbildung angewiesen. Doch wenn immer mehr Lehrkräfte ausfallen, müssen die wenigen, die übrig bleiben, das Ganze allein stemmen. Diese werden dann wiederum so stark belastet, dass auch ihnen ein Ausfall durch Krankheit droht. Dass das so weit gekommen ist und jetzt so viele Menschen fehlen oder krankheitsbedingt wegfallen müssen, ist aber nicht von heute auf morgen passiert.
Das wurde meiner Meinung nach in den letzten Jahren einfach nicht bedacht, zu wenig investiert, keine Reformen gemacht. Das kann man sagen, lag an Corona, lag an Haushaltslagen. Aber ich glaube, die letzten Jahre war unsere Wirtschaft sehr gut und wir haben gut Geld nach Hause gebracht. Und wir haben meiner Meinung nach den falschen Schwerpunkt gesetzt, die falschen Investitionen gesetzt und unsere Reformen, die dringend notwendig sind für die Bildung, für beste Bildungsangebote in Bayern, verpasst.
Das Geld fehle also nicht. Dem Thema wurde aber nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Und es war auch keine große Überraschung, dass es einen Lehrkräftemangel geben würde.
Das war abzusehen, das war klar. Wir mahnen das seit vielen Jahren an. Und ich glaube, unsere aktuelle Weltpolitik gibt auch allen Anlass dafür, das noch kritischer zu sehen als die letzten Jahre zuvor und die Politik da auch zu kritisieren. Und ich möchte auch mal wieder darauf hinweisen, kritisieren tut nur der seinen Job liebt. Wenn meine Frau mich kritisiert, dann macht ihr das, weil sie mich liebt. Und wir kritisieren die Politik nicht, weil es uns Gaudi macht oder weil wir da irgendwie so eine Delle kritisiert, kriegt immer drauf. Aber das macht er nur, weil er seinen Job liebt. Und unsere Mitglieder, die lieben ihren Job. Und es kam jetzt auch eine Studie raus, dass 72% der Lehrerinnen und Lehrer zufrieden sind mit ihrem Job. Und von den 72% sind 12 sehr zufrieden. Also es ist ein toller Job, der Spaß macht, der Freude macht. Aber jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Und wir können nicht, also wir müssen unseren eigenen Unterricht hinbekommen, den anderen Kollegen, die krank sind, und das versteht auch jeder, ausgleichen, aber auch auf unsere eigene Gesundheit achten. Und das vergessen manche Politiker da oben so schön, dass wir als Persönlichkeit im Raum stehen, die Kinder mitnehmen. In der aktuellen politischen Lage ist es nicht leicht.
In Goppels Augen hat der Beruf so mittlerweile einen doch bitteren Beigeschmack bekommen. Für ihn ist klar, dass dieses nun sehr gegenwärtige Problem schon längst hätte besprochen werden müssen. Das ist aber nicht alles. Dirk Zorn befasst sich schon länger mit Bildungsfragen bei der Bertelsmann Stiftung und ist Experte für alles, was mit Bildung, aber auch mit Lehrkräfteversorgung zu tun hat. Er erzählt uns auch, dass es eine wesentliche Schwierigkeit ist, überhaupt einschätzen zu können, wie viele Kinder später die Uni oder Schule besuchen werden. Und dass es Mitgrund für den Lehrermangel ist.
Es gibt natürlich viele sich überlagernde Herausforderungen hier. Wir haben Entwicklungen bei den Geburten, beim Thema Zuwanderung, die bedeuten, dass sich der Lehrkräftebedarf verändert. Ja, also ne, Geburtenentwicklung hat sich als volatiler erwiesen, als wir lange dachten. Ne? Da sind also starke Zuwächse zu verzeichnen gewesen bei den Geburten in den Jahren ab 2012. Jetzt beobachten wir seit 2 Jahren, dass die Geburtenzahlen überproportional stark zurückgehen. Das sind also Schwankungen, die eingepreist werden müssen. Und Zuwanderung, klar, muss man auch nicht viel sagen. Ne? 2015, 16, dann jetzt nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, hatten wir große Zahlen von Fluchtmigrationen, die dann natürlich auch die Schülerzahlen erhöht haben. Alles Dinge, auf die das System sich einstellen muss. Da sind wir bei dem großen Thema, wie berechnen eigentlich die Schulministerien der Länder die Lehrkräftebedarfe? Ne? Da haben wir in den letzten Jahren mit einigen unserer Arbeiten ja zeigen können, dass das methodisch sehr unterschiedlich gehandhabt wurde und vor allem ein Problem charakteristisch war, dass das zu lange dauerte, bis Entwicklungen, die man eben in den Geburtskliniken Deutschlands eigentlich schon ablesen konnte, dann tatsächlich auch sich Niederschlag gefunden hatten in den offiziellen Zahlenwerken und in die Bevölkerungsprognosen eingeflossen sind und so weiter. Da gibt es eine ganz lange Kette und das dauert viel zu lange, um dann diesen Hebel irgendwie umzulegen bei der Lehrerbedarfsplanung und bei der Anpassung der Studienplätze etwa. Das ist zum Beispiel so ein ganz großes Thema.
Die Politik ist also zu langsam. Vorherzusagen, wie viele SchülerInnen bald eingeschult werden, wie viele LehrerInnen man dann braucht und damit auch Lehramtsstudierende zugelassen werden, müssen es aber auch gar nicht so einfach. Doch so fehlt es am Ende an LehrerInnen. Für viele Interessierte scheint dabei das Lehramtsstudium schon die erste sehr, sehr große Hürde zu sein. Nach Zahlen des Stifterverbands haben von 2017 bis 2021 zwar durchschnittlich fast 53.000 Studierende pro Jahr ein Lehramtsstudium angefangen, aber am Ende ihres Referendariats blieben von ihnen nur noch rund 28.000 übrig. Über die Gründe kann man nur spekulieren, denn eine lehramtsspezifische Untersuchung gibt es nicht, nur allgemeine Untersuchungen zum Schwund an Hochschulen. Aber wie kommt es denn dazu, dass am Ende fast die Hälfte der potenziellen LehrerInnenschaft ausgesiebt wird? Um der Frage trotzdem nachzugehen, haben wir uns an Studierende gewandt. Einer von ihnen ist Valentin. Er ist im 5. Semester und studiert Mathe und Informatik an der Technischen Universität in München. Dabei engagiert er sich auch hochschulpolitisch, unter anderem in der Studienvertretung der Lehramtsstudierenden. Er würde gerne ein Lehrer werden, der genügend Know-how hat, um den SchülerInnen seine Fächer gut vermitteln zu können. Dafür müssen sich die Inhalte des Studiums aber doch noch etwas verändern, findet er.
Habe ich häufig das Problem, dass wir extrem fachwissenschaftlich studieren und wir einfach fachlich auf einem Level unterwegs sind, was für die Schule sehr übertrieben ist in meinen Augen, dafür aber die Didaktik und die Pädagogik wesentlich zu kurz kommen. Was einmal natürlich eine motivationale Geschichte ist, weil man fängt ein Lehramtsstudium ja jetzt nicht an, weil man unbedingt Mathe auf einem krassen Uni-Level studieren möchte, sondern weil man lernen möchte, wie man den Schülern was beibringen kann, wie man mit Schülern umgeht. Und dann sitzt man hier eben und studiert erstmal 2 bis 3 Semester, ohne auch nur eine tatsächliche Didaktikveranstaltung zu hören. Und das kann einfach sehr frustrierend sein, weil das hohe Level, was man hat, auch einfach dazu führt, dass man regelmäßig durch Prüfungen durchfällt, was dann natürlich auch einfach total frustrierend wird.
Die Didaktik, also die Lehre, in denen die Studierenden tatsächlich lernen, wie sie den SchülerInnen etwas vermitteln und beibringen sollen, kommt zu kurz, während die fachliche Mathematik sie an ihre Grenzen bringt. Das Ergebnis ist nicht selten, dass viele pädagogisch begabte Studierende am Ende gar keine MathelehrerInnen werden, weil sie dem Level an mathematischen Fachkenntnissen nicht gewachsen sind. Dabei braucht es Lehrkräfte in Mathematik, die SchülerInnen die schwierigen Inhalte gut vermitteln können, sodass die auch Freude daran entwickeln können. Gerade bei den naturwissenschaftlichen Fächern braucht es im Lehramtsstudium also wesentliche Veränderungen. Leider gehen die aber nicht selten in eine andere Richtung. So erzählt mir Valentin zum Beispiel, dass vor einigen Jahren ein Modul in seinem Studiengang hinzugefügt worden sei, das nicht zwingend notwendig für seinen zukünftigen Beruf sei, aber nun doch trotzdem eine neue Hürde für ihn und andere Studierenden darstelle.
Da wurde von einem Wahlmodul angewandte Mathematik, wo man so ein bisschen Auswahl hatte, wurde umgestellt auf ein kleineres Wahlmodul und verpflichtend diskrete Mathematik, wo die Fachmathematiker der Meinung sind, dass das eine unglaublich tolle Anwendung ist. Und die Lehramtsmathematiker denken sich, naja gut, noch ein Mathe-Modul mit extrem schweren Beweisen und sehr viel Formalität. Und da hatten wir jetzt ganz extrem, sind in Erst- und Wiederholungsprüfung letztes Semester 2x80% durchgefallen. Das ist selbst für Mathe krass.
Auch deshalb sorgt sich Valentin um sein Fächerexamen. Aber auf die finale Staatsprüfung blicken viele mit Furcht. Und das nicht zu Unrecht. Die Ansprüche seien sehr hoch und es gäbe in vielen Fächern kaum Einschränkungen beim Stoff, sodass man nicht wisse, was man konkret lernen soll, so Valentin. Das findet er zum einen sehr belastend, man hat großen Druck, aber zum anderen sieht er darin auch eine gewisse Ungerechtigkeit.
Also ich finde es insofern extrem schwierig, von einer fairen Prüfung zu sprechen. Erstens mal, weil man quasi nochmal den kompletten Studieninhalt nachlernen muss, de facto. Und vor allem, weil gerade in den Naturwissenschaften der Trend dazu geht, dass die Lehrstühle die Prüfungsaufgaben einreichen, häufig ihre Prüfungsaufgaben in ihrem Nischengebiet stellen. Und dann muss man tatsächlich ganz, ganz viele Nischen letztendlich abdecken. Und wenn man halt eine Nische einfach in seinem Studium nicht so tief behandelt hat, wie das der Lehrstuhl in, weiß ich nicht, Erlangen zum Beispiel in seinen Veranstaltungen macht, dann hat man da halt einfach ein Problem. Und insofern finde ich das sehr schwierig, da von einer fairen Prüfung zu sprechen.
Wieso das Staatsexamen so kräftezehrend sein muss und wieso man auf einem so hohen Niveau beurteilt werden muss, wobei man doch am Ende Pädagogin werden will und vielleicht wie Valentin Mathe-SchülerInnen und nicht Studierende unterrichten will, bleibt unbeantwortet. Wie belastend aber das sein kann, hierüber erzählt uns Valentin von dem Prozess, für so ein Mathe-Staatsexamen zu lernen und von einem Freund von sich, der hart dafür gekämpft hat, Lehrer werden zu dürfen, aber für den es am Ende leider nicht gut ausgegangen ist.
Die lernen halt 1 bis 2 Semester auf diese Prüfung und wenn sie durchfallen, lernen sie nochmal 2 Semester auf die Prüfung. Und ein Freund von mir ist 2-mal durch Mathe gefallen, der ist jetzt für immer für den Staatsdienst raus. Er ist in meinen Augen eine super Lehrkraft, unterrichtet jetzt an einer Privatschule, weil er einen Master gemacht hat, hat er auch einen entsprechenden Abschluss. Aber gerade bei dem, da passe ich wirklich auf, dass ich das Wort Staatsexamen in seiner Gegenwart nicht in den Mund nehme, weil das für ihn echt ein krasses Ding ist. Und auch wenn die Leute in der Lernphase dafür sind, habe ich schon den Eindruck, dass sie quasi das, was wir sonst in der Prüfungsphase mal so 3 Wochen lang haben, halt ein halbes Jahr lang haben.
Valentins Freund kämpfte also 2 Jahre lang bis zum Ende und setzte alles daran, dass er den Beruf, den er so gerne machen wollte, ausüben dürfte. 2 Jahre lang hat er sich mit dem Stoff seines Examens befasst. Er hat hart gearbeitet, um Lehrer zu werden und scheitert schlussendlich an einer Prüfung, der entscheidenden Staatsprüfung. Sie nicht zu bestehen, bedeutet für viele keine Chance, mehr Lehrerin an staatlichen Schulen zu werden. Und das, obwohl aktuell so händeringend Lehrkräfte gesucht werden? Dass das Staatsexamen eine Klausur ist, die am Ende so viel von der Gesamtnote eines Studierenden ausmacht und dann entscheidet, ob man Lehrerin wird oder nicht, klingt fast unglaubwürdig, ist aber Alltag. Nicht selten hört man Geschichten im Studium von Menschen, die trotz vielem Lernens sehr schlechte Noten im Staatsexamen bekommen. Da es aber gar keine Bewertungskriterien gibt, scheint es oftmals auch unverständlich, wieso man überhaupt so eine schlechte Note bekommen hat. Für viele Studierende ist daher das Examen mehr eine Glückssache. Je nachdem, bei welchem Prüfer das Dokument landet, fällt man eben durch oder schafft es. Die Studierenden lernen, aber verdrängen, dass sie einer Willkürlichkeit unterliegen und dabei großes Pech mit ihren Korrekturen haben können. Einer, der diese Erfahrung gemacht hat, ist Jonas. Er hat Englisch und Wirtschaft studiert und befindet sich nun im Referendariat. Bezüglich seiner 2 Fächer hat er eine reflektierte Meinung.
Da ist ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Also ich würde vielleicht sagen, Englisch war eigentlich wirklich sinnvoll. Es gibt super viele sinnvolle Sachen. Alleine, dass du zum Beispiel ein Auslandssemester oder zumindest ICP, also irgendwas, wo du dann englischsprachig machen musst, damit du halt dein Englisch üben kannst natürlich auch und die Aussprache und was auch immer. Solche Sachen wie Speaking Skills, die ergeben voll Sinn. Writing Skills, damit du auch natürlich selber die Grammatik drauf hast und das dann unterrichten bzw. auch korrigieren kannst. Also das sind alles super sinnvolle Sachen, vor allem bei Englisch. Ich finde einfach nur ein bisschen auch tatsächlich, dass Didaktik ein bisschen zu kurz kommt, Pädagogik innerhalb des Faches, weil wir haben ja noch Erziehungswissenschaften, EWS im Studium. Und klar, man lernt da auch super viel, aber ich finde, das ist viel zu theoretisch, viel zu wenig praxisorientiert. Genau deshalb würde ich sagen tatsächlich, dass ich da ein bisschen zu wenig vorbereitet bin, also meiner Meinung nach.
Auch wenn Jonas sich mehr Praxis im Studium gewünscht hätte, ist er eigentlich ganz zufrieden. Leider kann er das aber nicht über seine Erfahrungen mit den Fächerexamen sagen. Das Schreiben war dabei kein Problem, wie er erzählte, doch die Korrekturen seines Prüfers.
Also bin ich zur Einsicht gegangen, auch weil ich ein bisschen baff war von den Noten her. Und da fand ich, es war schon relativ willkürlich. Ich habe jetzt natürlich jetzt zum Beispiel bei Englisch jetzt nicht so krass drauf geschaut, weil ich habe mir gesagt, Bestanden ist bestanden. Also deswegen habe ich natürlich auch bei Wirtschaft ein bisschen mehr drauf geschaut und dort gab es aber Sachen, die mich sehr erstaunt haben. Und zumal war das bei einem Fach, das ich gesehen habe, dass die Kommentare von den Experten, also sogenannten Experten, da stand irgendwie immer wieder so ein bisschen was angestrichen, dann stand aber eine im Vermerk so okay und war also nicht so sehr gut, da stand natürlich nicht sehr gut, aber es stand okay oder könnte man, also genauer, aber es stand nicht wirklich ein richtiger Kommentar dahinter. Und am Schluss wurde so ungefähr, standen da so 2 bis 3 Zeilen und da stand einfach, es war schlecht, es war nicht gut, 5.
Am Ende fiel Jonas durch. Auch wenn er aus seinen Fehlern lernen wollte, konnte er das kaum.
Wirklich, beide haben leider nichts hingeschrieben, wo ich was daraus lernen konnte. Einfach direkt eine 5. Und ich finde einfach, das ist super schwierig, weil du kannst, klar, du kannst nochmal anfragen, du nochmal eine Stellungnahme bekommst, aber das bedeutet nicht, dass du jetzt ja vielleicht die Mega-Stellungnahme bekommst. Das könnte sein, dass du vielleicht auch nur ein paar Zeilen bekommst, was auch immer. So, das war das eine. Bei VWL, ja, das fand ich jetzt erstmal so, okay, finde ich jetzt nicht so cool. Kann ich nicht daraus lernen, weil ich bin ja auch in die Einsicht gegangen, um dann im Herbst nachzuschreiben und daraus was zu lernen.
Jonas hätte sehr gerne verstanden, wieso es nicht gereicht hat. Man gibt ihm aber durch ein mageres Feedback nichts, was ihm helfen könnte zu verstehen, was er denn nun genau falsch gemacht hat. Deswegen hätte Jonas gerne Kopien. Die müsste man aber über das Kultusministerium anfordern. Und das ist ein Riesenaufwand, eine Odyssee, wie Jonas erzählt. Diese beginnt damit, dass er die Ergebnisse seines Erstversuchs erst sehr spät bekommt.
Also ich habe mir auch tatsächlich kurz überlegt, das zu machen, weil im Endeffekt ist ja schon, also wir haben ja die Noten bekommen, ungefähr, ich glaube, was war das, 2 oder 3 Monate vor dem nächsten Staatsexamen, also bevor wir geschrieben haben. Und die Einsicht, das ist ja die größte Höhe gewesen. Eine Woche vor Beginn des nächsten Staatsexamens, also da hast du sowieso gar keine Chance mehr, so richtig dagegen zu gehen, weil du dir denkst, ja, entweder ich muss jetzt sowieso lernen, also lernen musstest du ja sowieso, wenn du da im Herbst geschrieben hast, oder du hast dann erst im Februar geschrieben. Ich finde einfach, die haben das viel zu spät, das ist natürlich alles, also die haben die Noten viel zu spät einem gegeben. Ich meine, 4 Monate lang, muss man sich vorstellen, hat man ja nichts mehr gelernt. Natürlich, weil man ja denkt, ja, man hat ja bestanden, du passt ja. Und dann kommt irgendwann mal das Ergebnis und du denkst ja, damn, ich muss jetzt wieder lernen. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Ahnung. Klar, man lernt schon so, dass es ins Langzeitgedächtnis geht, aber 4 Monate einfach diese Materie überhaupt nicht mehr sehen, kann mir keiner sagen. Man vergisst trotzdem super viel. So, und das heißt, man muss eigentlich ja schon wieder von fast, nicht ganz von null, aber schon einiges nachlernen und man hat nur noch 2 Monate. Das ist, ehrlich gesagt, für ein ganzes Staatsexamen nicht viel.
Jonas sorgt sich, denn er will sein Studium abschließen. Aber schafft er es überhaupt mit so wenig Zeit bis zur nächsten Prüfung nochmal so gut zu lernen?
Und dann die Einsicht während dem Lernen halt zu machen, wo du dann dir denkst, oh mein Gott, das finde ich ja richtig krass. Und zweitens, die haben ja die Ergebnisse einem geschickt und dann hast du, ich habe dann direkt auch dem Kultusministerium geschrieben, beziehungsweise erst im Prüfungsamt, weil ich damals noch gar nicht wusste, was ich tun soll, dass ich einfach meine Prüfungen haben möchte, also eine Kopie davon. Und ich bin damals tatsächlich drauf gekommen, eben durch den BLV, und zwar, die haben mal einen Artikel geschrieben, so darüber, was du machen kannst, falls eben die Prüfung nicht, also wenn du sie nicht bestanden hast, was die rechtlichen Schritte sein könnten. Und eigentlich nur durch die, weil ich habe mir das sogar nach dem Staatsexamen, habe ich mir, oder sogar vorher schon mal runtergeladen gehabt, diesen Artikel, damit ich einfach mal drauf schauen kann, falls sowas passiert. Und da stand halt eben, dass du zum Beispiel nach DSGVO eben deine Kopien verlangen kannst, weil es halt Datenschutz ist und das sind halt deine Daten und tatsächlich auch kostenfrei haben darfst. Sagt ja übrigens auch keiner vom Prüfungsamt oder vom Kultusministerium, ne? Das heißt, das musstest du wirklich selber nachrecherchieren und weißt ja immer noch nicht, ob es stimmt. Das könnte ja jeder schreiben. Der BLLV ist ja zum Glück ja, der steht ja für uns ein. Deswegen, das ist eine verlässliche Quelle.
Jonas schaut sich den Artikel an. Da stand so einiges drin. Jedoch merkte er schon beim Lesen, dass es einen schon vom Zeitlichen her kaum möglich gemacht wird, etwas einzuklagen, falls dies notwendig werden müsste.
Und da standen einfach noch andere Sachen nach LPO 2 tatsächlich, was eben eigentlich nicht für uns relevant ist. Das ist erst für das Referendariat wichtig. Und gewisse Dinge nach LPO 1. Wobei das ist ja da schon wieder sehr schwammig formuliert ist. Da sind halt so Dinge gewesen wie zum Beispiel, ja, du hast aber nur einen Monat Zeit, Einspruch einzulegen und solche Sachen. Und da war aber super wieder intransparent, ab welchem Zeitpunkt. Heißt es, nachdem du die Ergebnisse bekommen hast, heißt es, nachdem du die Einsicht hattest, heißt es, nachdem du den offiziellen Bescheid von deinem Zeugnis bekommen hast, wann? Es steht dann nichts drin. Ne? Das heißt, du musst erstmal dich damit befassen, Sachen nachlesen und ich habe erstmal dem Prüfungsamt geschrieben, so von wegen, hey, ich möchte meine Prüfung haben. Da haben sie gesagt, ja, geht nicht, Einsicht ist erst dann. Wir können da nichts machen. Wir sind auch gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht zuständig. So, geh weiter, so in dem Stil. So von wegen, zisch ab, das ist nicht unsere Baustelle, das ist nicht unsere Arbeit. Wir wollen auch gar nicht weiter damit arbeiten, weil es ist zu viel Arbeit einfach.
Schwammige Formulierungen, undeutliche Angaben und keine Hilfe. Jonas kann sich aus den Informationen, die er bekommt, zunächst nicht erschließen, wann er eigentlich seine Kopien anfordern darf. Helfen will ihm wohl auch keiner. Doch er gibt nicht auf und fragt beim BLLV, also dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, nach. Und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.
Gut, dann haben wir gedacht, alles klar, danke für gar nichts. Was mache ich jetzt? Weil ich war schon so ein bisschen, eigentlich habe ich echt gar keine Lust mehr. Und ich will aber nachvollziehen, warum das Ganze so ist, wie es ist. Weil ich mir das einfach auch nicht erschließen konnte. Weil ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl, hatte auch ganz gut gelernt. Und dann passiert halt sowas, ne? So, und dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich schreibe einfach mal den BLLV. Was kann das schon schaden, ne? Also ich war schon ein bisschen verzweifelt, ehrlich gesagt, weil ich einfach wissen wollte, was Phase ist, was ist Sache. Dann habe ich einfach dem BLLV geschrieben, und zwar sogar der Rechtsabteilung, weil der Artikel eben von der Rechtsabteilung vom BLLV war. Und das war so ein bisschen der Turning Point, ehrlich gesagt, weil die super nett, ehrlich gesagt, auch mir gleich geschrieben haben, hey, wir sind eigentlich gar nicht für euch zuständig, also für Lehrämtler zuständig, sondern erst später im Referendariat, also für Beamte auf Widerruf. Aber, und das war genau der Turning Point, sie hat mir dann so ein paar Zeilen geschrieben, die ich dem Prüfungsamt schreiben kann. Und ich habe damals relativ nett geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich will ja was von denen. Ne? Das heißt, wenn ich ja schon ruppig schreibe, dann bekomme ich ja gar nichts. Also auf jeden Fall nicht. Das ist immer so ein Machtgefälle. Du willst was von denen, deswegen musst du ja ein bisschen netter sein. Das ist ja eigentlich ganz normal. Wenn du nicht so nett bist, ist ja überall so, dann kriegst du es halt überhaupt nicht oder beziehungsweise sehr, dann geht alles sehr, sehr langsam. So, und dann habe ich aber diese Zeilen, fand ich erstaunlich, die waren relativ ruppig. Also die waren schon so, wenn sie es nicht machen, rechtliche Folgen, und zwar nach Paragraph dies, das, tralala. Und das habe ich geliebt, weil genau eigentlich habe ich mich nicht getraut, sowas zu schreiben und dachte mir, ganz im Ernst, wenn ihr die Rechtsabteilung mir sagt, das kann ich machen, dann werde ich das einfach copy-pasten und es denen schreiben. Und das absolut Krasseste fand ich, weil ich wollte natürlich auch eine Ansprechperson haben, wo ich jetzt nachfragen kann, wo ich zum Beispiel die Examen bekomme und wie der Vorgang ist und so weiter. Und weil die vom Prüfungsamt gesagt haben, ja, das ist halt das Kultusministerium, ne? Wende dich an die, wir haben jetzt nichts damit zu tun. Das stimmt nicht. Die wissen ganz genau, wer der Ansprechpartner ist, weil ich habe nämlich denen dann diese Zeilen geschrieben und plötzlich ging alles sehr schnell. Wirklich kein Tag später war plötzlich, ja, gar kein Problem, hier sind die Leute, wir haben sogar schon weitergeleitet, was auch immer, und dann ging plötzlich alles. Das heißt, wenn du irgendwie irgendwelche Gesetzesartikel hast, die wirklich passen und da irgendwie mit denen, die denen drohst, was ich ja echt schlimm finde, warum muss man jemanden drohen, blöd gesagt, dass du was bekommst, was wo du eh Recht drauf hast.
Zwar hat er am Ende die Kopien bekommen, aber dass er dafür den Mitarbeitern des Staats gegenüber einen raueren Ton angeben musste, gefiel Jonas nicht. Er hatte auch mit den Gedanken an eine Klage gespielt, aber davon abgelassen. Denn auch wenn man gegen seine eigene Note klagen würde, fehlen einem dazu alle Mittel.
Also da hast du einfach keine Chance, weil man darf nicht vergessen, erstens, du gehst ja nicht gegen die an sich, sondern erstmal ja gegen den Staat. So, und danach gehst du gegen Leute, die du gar nicht kennst, die sind ja anonym, die siehst du ja zum ersten Mal im Gerichtssaal, wenn dann überhaupt. Du weißt nicht, wie sie bewerten. Sie können ja alles ja schon mal so vor sich hin, also quasi zurechtlegen. Die klagen ja dann auch gegen dich und geben ja die Argumente, wie sie ja bewerten. Aber du als Kläger kannst ja nicht sagen, hey, das ist unfair in dem Moment, weil du ja noch gar nichts hast. Du hast ja gar kein Bewertungsschema, du hast gar nichts. So, das wird alles dann offengelegt und dann kannst du sagen, ist immer noch unfair. Und dann sagen sie, nö, ist ja nicht unfair, weil wir haben ja ein Bewertungsschema. Und nachdem wir gegangen sind und wir haben ja auch ganz transparent auch miteinander gesprochen, was auch immer. Und das finde ich auch so eine Sache, jo, die können sich ja bereden. Die können alles Mögliche bereden miteinander, können Pläuschen haben, die können auch Bewertungsraster, was auch immer sie, also die können alles nehmen. In dem Fall von dieser Person, die eben auch angeklagt hat, war das anscheinend so, dass das Bewertungsschema von der IHK kam. Also die haben einfach quasi ein Bewertungsschema von der IHK hergenommen und anhand dessen jetzt bewertet. Kann aber natürlich auch ganz anders kommen, ne? Also das ist nichts, was vorgelegt ist. Auch wenn man, ich glaube, im LPO schaut und was auch immer, da ist, also die müssen es irgendwie bewerten, aber die können, weil sie, wie du ja schon vorhin angesprochen hast, Experten sind. Also die haben ja Expertenmeinung, die wissen ja auch, anhand von welchen Kriterien sie da rangehen. Aber es ist einfach intransparent. Du selber hast keine Ahnung, also was in deren Köpfen vorgeht. Du kannst nur anhand dessen, was die da geschrieben haben, ein bisschen nachvollziehen. Und wenn, wie gesagt, wenn da wenig steht, kannst du auch gar nichts nachvollziehen.
Die KorrektorInnen halten alle Karten in der Hand. Man selbst hat ja aber schon während der Examensvorbereitung nichts bekommen, an was man sich orientieren könnte, bis auf die Altklausuren. Man spielt also ein Spiel, dessen Regeln man nicht kennen darf, weil es je nach SpielpartnerIn ganz andere Regeln gibt. Das Ganze ist aber doch kein Spiel, sondern hier geht es um die Zukunft von Studierenden, die sich als Lehrkräfte ausbilden lassen wollen. Es geht um Menschen, die darum kämpfen, einen Job machen zu dürfen, den momentan doch eigentlich eh zu wenige machen. Und dabei kämpfen sie, ohne zu wissen, wie eigentlich. Das ist nicht wirklich fair, oder? Ungerecht findet das auch Simone Fleischmann. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands und setzt sich stark für die Rechte und das Wohlbefinden der LehrerInnen sowie auch der Lehramtsamtierenden ein. Auch sie äußert sich für eine transparentere Bewertung der Examen.
Es ist natürlich genau so. Wenn wir Transparenz in der Politik fordern, wenn wir Transparenz bei Schulaufgaben von Drittklässlern fordern, dann ist es jetzt eigentlich echt eine Nummer, wenn ein Studierender eine schlechte Note kriegt und gar nicht weiß, warum. Das würde ja nochmal dieses bulimische Lernen auch unterstreichen. Also ich habe es jetzt hingeschrieben und das war jetzt irgendwie was wie ausreichend. Was bedeutet denn eigentlich ausreichend? Und ich könnte ja gar nicht dazu lernen. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ich muss ja mal gucken, wo habe ich denn was nicht verstanden? Wo muss ich denn nochmal nachfassen? Das sollte bei einer angehenden Lehrerin, beim angehenden Lehrer unbedingt Thema sein. Deswegen glaube ich, dass wir dringend dran arbeiten müssen, wie eben diese Staatsexamina aufgestellt sind, wie transparent die Beurteilungsrichtlinien sind, wie die Absprachen funktionieren. Ich weiß auch, dass bei der Umfrage rauskam, dass manche Gespräche, die dann geführt wurden, dass das wichtiger ist wie Bemerkungen. Manchmal kann man aus den Bemerkungen gar nicht rauslesen von denjenigen, die es korrigieren, warum führt es zu diesem Ergebnis, und dann möchte man Gespräche führen und die helfen einem ja dann weiter. Also ich glaube, man muss hier sehr, sehr klar dran arbeiten, dass das Staatsexamen mit der Korrektur einerseits andere Kriterien braucht, die ich schon vorher weiß, damit ich überhaupt weiß, wie ich denn hier antworten soll, wie ich denn mich aufstellen soll und nachher auch eine andere Reflexion brauche.
Fleischmann weiß, dass es für die Studierenden wichtig wäre, dass, wenn sie sich auf eine so große Prüfung vorbereiten sollen, auch transparentere Bewertungskriterien vonnöten wären. Sie spricht sich aber auch für Verständnis gegenüber den Prüfern aus.
Ich denke aber, dass das im Wesentlichen damit zu tun hat, dass dieses Staatsexamen ja auch für die Menschen, die das korrigieren, jetzt nicht unbedingt das Schönste ist an ihrer Lehrtätigkeit. Und viele jammern da ja sehr, wie viele Staatsexamina sie zu korrigieren haben. By the way, also man muss vielleicht auch mal die Empathie in die Korrigierenden haben und sagen, ja gut, also wenn das irgendwie so lästiges Beiwerk ist in deiner Tätigkeit, dann ist es natürlich auch nicht das, was du mit voller Inbrunst machst. Also insofern, da muss man schon nochmal hinschauen auf der Seite der Kriterien, auf der Seite derjenigen, die korrigieren, damit es für die Studierenden transparenter wird.
Man kann nachvollziehen, dass diejenigen, die die Examen korrigieren, sicher auch nicht so viel Spaß dran haben. Es stellt sich hierbei aber wieder die Frage, sollte man dann nicht mehr KorrektorInnen anstellen oder vielleicht doch auf ein Bachelor-Master-System umschwenken, um die KorrektorInnen zu entlasten? Viele andere Bundesländer sind mittlerweile auf ein Bachelor-Master-System umgestiegen. Hinzu kommt, dass man ja auch QuereinsteigerInnen, die kein Examen gemacht haben, dazu motivieren will, LehrerInnen zu werden. Der Job soll für sie attraktiver gemacht werden. Und sie sollen auch mehr unterstützt werden. Herr Goppel sagt uns dazu:
Wir brauchen mehr fähige und tolle Menschen da draußen. Quereinsteiger ist gut. Da werden Sie auch wahrscheinlich eine Frage haben, die gerade kommen, aber die müssen wir begleiten. Und das heißt auch flexibel im Lehramtsstudium sein. Das heißt auch für die Quereinsteiger vielleicht, wenn wir über die Lehrerbildung nachdenken, Möglichkeiten schaffen, dass sie sich den einen oder anderen Schein an der Uni noch holen. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir Fachlehrer und Förderlehrer, die gerade einen wahnsinnig wichtigen Job an unserer Basis machen, Fachlehrer machen Lust auf Handwerk, die basteln, sage ich immer, aber das meine ich positiv. Die kochen, die werken und die machen Lust auf Handwerk und wir reden hier über Klimawandel, über aktuelle extremste Probleme und die werden nicht gefördert und die kriegen keine Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wenn wir über die Expertenkommission nachdenken, müssen wir über alle differenzierten Schularten nachdenken, über Förderschulen, über Förderlehrer, über Fachlehrer. Und das sind genau die Lehrer, die nicht studiert haben. Fachlehrer studiert man ja nicht, wie Sie wissen, oder Förderlehrer. Aber dann kann ich doch sagen, wenn jemand Bock hat, Fachlehrer weiterzuentwickeln und Mittelschullehrer zu werden, hey, dann geh doch rein, mach nicht das ganze Curriculum durch, sondern steig irgendwo ein und hol halt dann noch die Scheine, die du brauchst, damit du Mittelschullehrer bist und damit völlig überzeugen und als Mensch und gestärkt da rausgehst und die Leute mitnimmst.
Herr Goppel spricht von Flexibilität für diejenigen, die quer einsteigen. Im Vergleich dazu sehen aber die Möglichkeiten der Lehramtsstudierenden nicht so flexibel aus. Valentin, der an der TUM studiert, muss sich mit Bachelor, Master, aber auch mit dem Staatsexamen auseinandersetzen. So verlangt es sein Studiengang. Jedoch werden viele der Leistungen, die von ihm verlangt werden, nicht von den QuereinsteigerInnen verlangt.
Was ich ganz, ganz massiv unfair finde, ist, wie diese Maßnahmen gestaltet sind. Auch da ist es nämlich wieder ein Fall von, wir schreiben in die Maßnahme rein, ich kenne es jetzt in Informatik sehr gut, deswegen nehme ich das mal als Beispiel. In der Maßnahme steht drin, im Bereich Informatik mit mindestens Note gut. Mehr steht da erstmal nicht. Je nachdem, wo man schaut, steht noch als Zusatz, der sich als Vorbildung für das gymnasiale Lehramt eignet, was ja auch so genau gar nicht aussagend ist. Was dann gemacht wird, ich habe da einfach mal angerufen, so spaßeshalber, weil ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe bei der zuständigen Frau für Informatik auf jeden Fall angerufen und die hat mir dann erklärt, ja, wenn Sie das mit einem Master in Informatik machen möchten, dann müssen Sie die LPO-Inhalte für Informatik erfüllen und in Mathe müssen Sie eigentlich gar nichts weiter. Aber man unterrichtet genauso Mathe wie jemand, der bei uns ich weiß nicht, wie viel ECTS es in Mathe sind, auf jeden Fall erbracht hat. Und an der TUM ist es so, man kommt mit 3 Mathe-Vorlesungen bis zu einem Master of Science in Informatik. Und das ist inhaltlich so ungefähr unser erstes Semester. Diese Leute werden dann vollwertig in den Lehrerberuf übernommen. Und es ist inzwischen so, dass viele auch einfach drüber nachdenken zu sagen, ja nee, ich studiere jetzt nicht Lehramt, ich studiere jetzt Master of Science, habe ich einen leichteren Weg, habe keinen psychischen Druck mehr im Examen, bin zwar massiv viel schlechter ausgebildet, weil man hat ja nie Pädagogik und Didaktik gehört, aber ich komme super einfach in den Job rein. Und das ist einfach das ist so unglaublich ungerecht. Und beziehungsweise auch dieser Master of Science wird für einen Quereinstieg genommen, unser Master of Education aber gleichzeitig nicht. Obwohl das genauso ein Masterabschluss ist, der nirgendwo ausgeschlossen wird übrigens. Und das Argument ist, naja, Ihnen steht ja der Weg offen, ein Staatsexamen zu schreiben, was auch argumentativ schrecklich ist. Und dazu kommt, wenn man ein Master of Science hat und grundsätzlich für den Quereinstieg zugelassen wäre, aber dann Lehramt studiert hat und zum Beispiel schon EWS-Examen geschrieben und bestanden hat, ist man für den Quereinstieg raus, weil man ist ja mal zu einem Examen angetreten. Und das sind einfach Regelungen. Diese Maßnahmen sind so widersprüchlich auch in sich selber gestaltet. Und das ist ähnlich unfair wie das Examen an sich, vielleicht sogar noch schlimmer.
Zwischen einem normalen Bachelor und Master und dem innerhalb der Lehrerbildung liegen also scheinbar Welten. Die einen werden mit weniger Inhalten als vollwertig anerkannt, während diejenigen, die tatsächlich LehrerInnen werden wollen, nach einem bestandenen EWS-Examen den leichteren Weg nicht mal mehr einschlagen dürfen. Zusätzlich dazu wird ein Master of Education nicht so anerkannt wie ein Master of Science für den pädagogischen Beruf. Das ist demotivierend für diejenigen, die sich die Mühe machen, und gerecht ist es auch nicht. Darüber hat sich auch Präsidentin Fleischmann vom BLV Gedanken gemacht.
Die Frage ist nur, was passiert gerade jetzt, wenn Quereinsteiger ohne pädagogische Basiskompetenzen, ohne 2, 3 Fächer studiert zu haben, ohne überhaupt Lehrer oder Lehrerin werden zu wollen, so hat ja derjenige dann zu studieren begonnen, dann jetzt diejenigen, die grundständig studieren, links überholt. Manchmal sogar auch von der Besoldung dann, wenn man sich nämlich das Referendariat anschaut und jemanden anschaut, der als Quereinsteiger einsteigt, dann stimmt das überhaupt nicht. Das heißt, der Wert einer grundständigen Ausbildung als Lehrerin, als Lehrer, der muss wieder höher gesetzt werden im Verhältnis zu dem, was sozusagen die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eher im Schmalspurverfahren bekommen oder haben. Und da verstehe ich, dass die Studierenden das unfair finden. Das kann man nachvollziehen. Das ist aber der Krisensituation geschuldet. Das muss ich jetzt einfach mal ganz klar sagen. Die Krisensituation heißt, wir sind zu wenige studieren es auch, es kommen zu wenige nach. Demnach ist es auch die Frage, wie man die Attraktivität des Lehramtsstudiums und des Berufes hebt, damit wieder mehr grundständig Studierende nachkommen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus, weil wir es anders leider in der aktuellen Krisensituation nicht handeln können.
Frau Fleischmann versteht die Frustration der Studierenden. Sie sagt aber auch, dass es momentan nicht anders geht, denn es fehlen nun mal so viele Leute in diesem Beruf. Andererseits muss es aber auch Veränderungen geben. Der Bildungsexperte Zorn ist überzeugt, dass diese schon im Studium anfangen müssen.
Wenn ich also von 1000 Studienplätzen, die mir vom Land finanziert werden, am Ende nur 200 AbsolventInnen in den Schuldienst entlasse, dann ist da offensichtlich irgendetwas nicht in Ordnung. Und das überhaupt über die gesamte Kette der Lehrkräftebildung zu betrachten und da auch sich verantwortlich zu fühlen, da auch quantitativ da nachzulegen und die Qualität der Ausbildung zu verbessern, die Schwundstellen, also die Gelenkstellen, an denen Lehrkräfte, die eigentlich das Potenzial hätten für den Schuldienst, uns verloren gehen, gemeinsam in den Blick zu nehmen. Das erscheint mir immens wichtig. Da ist momentan auch Bewegung zu erkennen. Allerdings fehlen uns immer noch Zahlen, um das wirklich auch zum Beispiel bundesweit wirklich systematisch einordnen zu können. Wo gehen die eigentlich wirklich verloren?
Während Herr Zorn für Veränderungen im Studium ist, findet Frau Fleischmann, dass der Beruf LehrerIn etwas werden muss, in dem sich die zukünftigen AnwärterInnen sehen wollen. Sie möchte, dass die LehrerInnen der Gegenwart unterstützt werden, damit auch die neue Generation an Heranwachsenden sich in dem Job Lehrerin sehen kann.
Also die beste Attraktivitätsförderung ist die Lehrerin, der Lehrer in der Praxis. Wenn wir Good Stories erzählen können, wenn wir sagen können, und das kann ich sagen, weil ich das auch erlebt habe und weiß, es ist der schönste Beruf. Es ist ein absolut gesellschaftsnotwendiger Beruf. Es ist in der Gesellschaft an sich der wichtigste Beruf, weil wir nichts anderes haben wie den Brain der Köpfe. Wir sind systemrelevant, nicht nur in Corona-Zeiten. Die Kinder danken es dir, wenn du ihnen viel an Beziehung gibst. Die Kinder, gerade in der unterschiedlichen Jahrgangsstufen, brauchen dich zwar unterschiedlich vom kleinen Zeh bis zur Haarspitze. Du bist ein Mensch, der sozusagen ganzheitlich die Welt ein Stück weit besser macht. Das darf man jetzt an der Stelle schon mal sagen. Natürlich ist es jetzt aber so, dass zum Beispiel jemand wie ich permanent Stolpersteine benennt im Bildungssystem. Lehrerinnen, ich habe hier einen Nachbarsbuben, der ist geeignet für Lehramt, der studiert jetzt nicht Lehramt, weil er immer zu mir sagt, ja, du erzählst doch, wie schwierig das ist, dass man die Aufgaben gar nicht schaffen kann, dass immer mehr Herausforderungen kommen. Also der Schlüssel zum Erfolg, um wieder mehr Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen, ist die Attraktivität der Kernmannschaft, also der jetzigen Lehrerinnen und Lehrer, so zu befördern, dass die Good Stories erzählen können, dass wir es schaffen, dass es befriedigend ist, dass die Menschen merken, hey, die Schule ist die Institution, die den Kindern das gibt, was sie brauchen. Und wenn wir irgendwann mal dahin kämen, dann hätte ein Lehrer einen pädagogischen Assistenten, dann hätte ein Lehrer einen Förderlehrer an der Seite, dann hätten wir Multiprofessionalität, dann könnten wir uns in kleinen Gruppen um die individuelle Förderung kümmern, dann gäbe es genug Schulpsychologen, die diagnostizieren, wir hätten für die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Kinder gute Angebote, das können wir alles. Also die Kompetenzen haben wir, aber wir sind zu wenige. Deswegen die Antwort auf Ihre Frage, was kann man tun, ist, diejenigen, die jetzt im System sind, zu stärken, die müssen gesund bleiben, die müssen Good Stories erzählen können, die müssen diejenigen sein, die junge Menschen anmachen.
Veränderungen wünschen sich auch die Studierenden. Deswegen setzt sich auch Valentin für Veränderungen in seinem Studium ein. Doch er ist frustriert, denn zu richtigen Ergebnissen kommt es dabei nicht.
Also prinzipiell, wir setzen uns da im Moment sehr intensiv auch mit den entsprechenden Referaten im KM auseinander, weil wir auch, also erstens mal versuchen, dass unser Master überhaupt also als vollwertiger Abschluss anerkannt wird. Das haben wir inzwischen aufgegeben und versuchen jetzt zumindest, ihn über den Quereinstieg reinzubringen. Und was uns gegenüber dann immer als Argument genannt wird, ist ja, laut Gesetz ist die Note des Staatsexamens nach dem Laufbahnleistungsgesetz oder wie auch immer es heißt, ganz wichtig, um eine Rangfolge der Bewerber bilden zu können. Das ist das Argument, das ganz große, warum man das ganz dringend braucht und damit das fachliche Niveau der Lehrkräfte sichergestellt wird. Und als ich diese Argumente gelesen habe, saß ich einfach nur kopfschüttelnd da und habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Und unterm Strich ist es tatsächlich in meinen Augen einfach politischer Wille, der fehlt, da was zu verändern, weil es tatsächliche fachliche Argumente gibt es einfach nicht. Also ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Ich habe den Eindruck, die wollen einfach nicht. Diese Argumente, die gebracht werden, sind einfach Scheinargumente unterm Strich für, wir haben keine Lust, was zu ändern.
Wehrt sich das System so sehr gegen Veränderungen? Und werden die Anforderungen der Studierenden nicht gehört? Die BLV-Präsidentin hat einen etwas anderen Blick darauf. Sie sagt, dass sich eigentlich schon etwas tut bei der Regierung.
Also die aktuelle Situation zeigt mir genau das Gegenteil. Also wir sind zurzeit nicht mehr in der Lage, all die Anfragen der Ministerin zu parieren, welche Ideen wir haben, um Kinder mit Migrationshintergrund zu integrieren, die Lehrerbildung zu verändern, die Grundschulstundentafel zu ändern, mit dem Lehrermangel umzugehen. Also wir haben so viele Gesprächsanfragen, die wir, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, bald nicht mehr stehen können, weil die Zeit es nicht mehr hergibt. Also die aktuelle Situation scheint zumindest für uns, die wir in den Lehrerverbänden Mandat haben, völlig anders zu sein. Das muss ich jetzt einfach sagen, weil wir auch gerade erleben, dass die neue Kultusministerin Frau Stolz sehr, sehr offen ist und eigentlich überall hinhört, überall ist. Die Frage ist eher, was macht man mit den ganzen Vorschlägen? Wann kommt sie sozusagen endlich in die Umsetzung? Und nachdem wir da einen Umsetzungsstau seit Jahren haben und wir uns schon lange Schule anders vorstellen, uns schon lange Lehrerbildung anders vorstellen, wird man natürlich ungeduldig. Ich verstehe jeden jungen Menschen, der sagt, ja Moment, jetzt habe ich da einen guten Vorschlag, warum macht da niemand was? Und nicht, warum macht die das nicht gleich morgen, sondern warum machen die seit Jahren das nicht? Und da kommt jetzt eben, kommen zwei Sachen zusammen. Seit Jahren haben wir einen Reformstau und ich habe jetzt eine gute Idee. Und jetzt ist eben die Frage, wann wird was ins Feld gesetzt? Und ich bin zu 100% bei Ihnen und möchte auch junge Menschen motivieren. Das ist Demokratie. Mich einbringen. Es ist Partizipation, Ideen sagen aus meiner eigenen Betroffenheit, was in eine Lösung drehen. Nicht nur schimpfen, sondern sagen, so könnte man es doch machen. Also bitte machen Sie das weiter. Sie und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, alle, die jung sind, müssen die Demokratie somit tragen und viel aushalten. Das ist genau mein Leid. Also ich könnte Ihnen jetzt hier in meinem Büro 20 Konzepte, fertige Konzepte für die Lehrerbildung, für die Referendariatszeit, für die Ausbildung, für die Schule von morgen einfach geben. Und das haben wir alles weitergegeben. Aber von dem wird gänzlich jetzt in Gänze nichts umgesetzt. Es werden kleine Schräubchen gedreht, manchmal sogar ins Gegenteil. Das heißt, ja, wir haben es mit einer politischen Vielfalt zu tun. Wir haben es mit jetzt einer neuen Ministerin zu tun, die sehr aufgeschlossen ist. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass wir in Bayern auch mit einer Staatsregierung zu tun haben, die eher bewahren möchte als verändern. Und wenn du eher bewahren willst als verändern, dann bist du natürlich nicht aufgeschlossen für solche Ideen.
Frau Fleischmann erklärt uns also, dass es schon viele Ideen gibt, die Sie, aber auch andere Verbände gerne umsetzen würden. Aber der konservative Beigeschmack unserer Politik spielt mit rein, dass man eben nicht so gerne etwas an diesem System reformieren möchte. Veränderungen sind also trotz des LehrerInnenmangels nicht so leicht umsetzbar. Der Freistaat Bayern hat im Juni 2023 aber auch extra eine Expertinnenkommission zur LehrerInnenbildung ins Leben gerufen. Sie sollen einen Forderungskatalog erarbeiten, in dem Vorschläge gelistet sind, um die Lehramtsausbildung weiterzuentwickeln und wieder attraktiver zu gestalten. VertreterInnen der LehrerInnenverbände, WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler aus der LehrerInnenbildung an den bayerischen Universitäten und ein Mitglied der bayerischen Landesstudienvertretung sind in der Kommission. Unter ihnen auch eben Simone Fleischmann und Martin Goppel. Wie die Arbeit abläuft, hat uns Martin Goppel erzählt.
Ich sag mal, wöchentlich sind wir sicherlich im E-Mail-Austausch, aber wir treffen uns jetzt mal Pi mal Daumen einmal im Monat, ungefähr 2 Tage, also auch mit Abend gemeinsam verbringen, mal gemeinsam irgendwo sitzen und die Dinge nach. Tarocken, weil es schon so ist, es ist sehr intensiv. Man kriegt sehr viel Input und muss dann auch das Reflektieren erstmal für sich selber und dann auch eine gewisse Verbandsmeinung kann man nicht einholen. Man ist da als Person gewählt und man darf auch nicht bei uns in die Mitglieder rausgehen, weil da geht sofort der Flurfunk los, was er diskutiert, er das, macht er das. Das heißt, es ist wirklich für mich auch eine verantwortliche Arbeit, die mir sehr viel Freude macht, da drin zu sitzen. Wie gesagt, viel Input, also auch gut so. Und dann muss man gucken, wie könnten wir uns als Verband da einbringen, was ist vielleicht auch mal wichtiger für die Studierenden später. Wir reden jetzt davon, wenn wir das machen, dass es im Best Case in 2-3 Jahren vielleicht in die Realität wird, dann studieren die ja 3, 4, 5 Jahre und dann kommen in 10 Jahren die fertigen Lehramtsstudenten raus und welche Fähigkeiten müssen die dann in diesen 10 Jahren haben, um unsere heranwachsenden Talente, die noch nicht mal geboren sind, so ungefähr, in die Zukunft zu begleiten.
Mehr zu der Arbeit der Expertenkommission, ihre Aufgaben und möglichen Ansätzen, die Martin Goppel sieht, das könnt ihr im ganzen Interview mit meinem Kollegen Maximilian Sacher hören. Den Link zum Interview findet ihr in den Shownotes und bald auch hier bei den Fußnoten. Neben Gesetzen und rechtlichen Beschlüssen, auf die LehrerInnen und Lehramtsstudierende warten, sieht Bildungsexperte Zorn noch einen anderen Ansatz, der für die Entlastung der Lehrkräfte sorgen kann und der im eigenen Klassenzimmer umgesetzt werden kann.
Wir sind natürlich auch ein bisschen Mythos dabei, aber in der Tendenz doch immer noch stark einzelkämpfermäßig orientiert, geschlossene Klassenzimmers verändert sich langsam, aber diese intensive Form der Kooperation mit Lehrkräften, wo nicht jede Lehrkraft alles kann, sondern wo man sagt, ne, wir organisieren auch den Schulalltag zum Beispiel in Bändern. Manche Schulen machen das schon so. Also alle Deutschklassen der 9. Jahrgangsstufe haben im Stundenplan zur gleichen Zeit Deutsch und auch in nebeneinander liegenden Räumen. Und die Lehrkräfte verteilen sich flexibel auf diese Lerngruppe. Die können sich mal eine kleinere Gruppe rausziehen. Zwei von den fünf Lehrkräften können sich zurückziehen, bereiten den Unterricht für die nächste Woche gemeinsam vor, den alle gemeinsam, ne, also sozusagen halten, nach einheitlichen Vorbereitungsstandards. Und die Lehrkräfte können sich dann eben auch darauf besinnen, was sie selber am besten können und mögen. Ne? Mancher macht vielleicht gute Instruktion, jemand anders ist besser in der individuellen Förderung und so weiter. Also diese Idee davon, dass nicht ich als Lehrkraft alles perfekt können muss, sondern dass ich in einem Team gehalten und getragen werde, wo andere einfach andere Faibles haben, andere Expertisen und Fähigkeiten, und wir können gemeinsam das Beste für die Kinder, die uns anvertraut sind, bieten, ist, glaube ich, ein sehr attraktives Modell, zumindest für Menschen, die teamorientiert sind, kann viel Entlastung bringen, viel Spielräume. Und das Tolle daran ist, an diesem Beispiel, das geht schon heute. Dazu brauche ich keine Änderung eines Schulgesetzes, ich brauche keine neuen Schulgebäude. Es geht auch unter den heutigen Bedingungen. Man muss eigentlich nur anfangen und natürlich eine Schulleitung hinter sich haben, die dann auch bei der Stundenplangestaltung und schulorganisatorisch diese Möglichkeiten, Kooperation zu befördern, mitbedenkt.
Eine Alternative, so oder so. Die Arbeit der Expertenkommission und der Verbände lässt auf Veränderungen hoffen, auch wenn erst in ein paar Jahren. Das ist vielleicht für die Studierenden der Gegenwart nur ein schwacher Trost, aber das Wissen, dass momentan der Wille zur Veränderung in der Politik da ist, sollte die Lehramtsstudierenden ermutigen und motivieren, dran zu bleiben, weitere Forderungen zu stellen, nicht aufzugeben und daran zu glauben, dass auch sie etwas bewirken können. Damit sind wir am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zu der Folge findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.